Der Konsument, die Konsumentin ist nur teilweise wirklich in der Verantwortung. Eigentlich ist die Industrie und der Staat in der Verantwortung. Also da haben wir ganz klar Verantwortungszuschreibungen auch anders gemacht, dem wie es in den letzten Jahrzehnten eigentlich gelaufen ist.
Ihr hört Geister, den Philosophie-Podcast von mir, Christian Eichler. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben hier ja schon öfter über die Frage gesprochen, wie Politik und Philosophie sich gegenseitig beeinflussen, und auch über die Klimakrise haben wir ja schon öfter geredet. Und heute kommt das alles so ein bisschen zusammen, denn wir sprechen über eine Institution in Deutschland, ja, die so ein bisschen sinnbildlich für diese Wechselwirkung vielleicht zwischen Philosophie und Politik steht, nämlich den Ethikrat. Und der hat vor kurzem eine Stellungnahme zur Klimagerechtigkeit veröffentlicht. Und da dachte ich mir, es wäre doch eigentlich spannend, mal rauszufinden, wie da eigentlich so genau der Prozess ist. Also wir kennen das bestimmt alle, dass wir irgendwo lesen, ja, der Ethikrat empfiehlt XY, aber wie läuft das eigentlich ab? Und darüber spreche ich jetzt mit Kerstin Schlögel-Flierl. Hallo Kerstin.
Hallo Christian, ich freue mich auf die Einladung.
Ja, danke, dass du gekommen bist. Du bist Sprecherin der Arbeitsgruppe Klimaethik des Deutschen Ethikrats und Professorin für Moraltheologie an der Uni Augsburg. Wir fangen hier immer persönlich an. Für dich im Leben, wie kam das eigentlich? Warum Theologie?
Ich habe nach dem Abitur erstmal bei der Zeitung gearbeitet und habe dann überlegt, was ich denn gern wohl machen wollen würde in meinem Leben, und bin bei Theologie und Germanistik gelandet und habe eigentlich auf Lehramtsgymnasium studiert. Religionsunterricht und Deutschunterricht habe ich die Fächer empfunden in meiner eigenen Schulzeit, wo ich die coolsten Lehrer hatte und wo ich am meisten gelernt habe. Ja, und dann bin ich über die Germanistik in der Theologie hängen geblieben und in der Moraltheologie hängen geblieben, weil die Ethik, also Moraltheologie, ist die Übersetzung, wäre theologische Ethik. Also ich bin Ethikerin in meiner Profession, und Ethik hat so viele tolle, spannende Themen, und ja, das hat mich dann promovieren und habilitieren lassen. Und dann bin ich Professorin geworden.
Genau, kannst du dazu noch ein bisschen was sagen? Was genau ist das, Moraltheologie oder theologische Ethik? Also Ethik kenne ich aus der Philosophie. Wir haben auch schon Folgen gemacht zu Moral und zu Ethik, aber nicht zu theologischer Ethik im Speziellen.
Moraltheologie ist einfach der katholischen Theologie neben der Sozialethik. Und die Moraltheologie geht es eher um individuelle Ethik, also Fragen, die eher individuelle Lebensführung betreffen, wie medizinische Maßnahmen oder individuelles umweltethisches Verhalten. Aber Moraltheologie ist einfach die überkommene Fachbezeichnung, weil wir eine weltweit vernetzte Kirche sind. Moral Theology gibt es weltweit, und deswegen bin ich noch als Moraltheologin unterwegs. Aber wenn ich mich im säkularen Kontext bewege, bin ich dann schon die Ethikerin, zumeist die theologische Ethikerin, und ich kann es ganz einfach auf den Punkt bringen. Neben philosophischen Quellen ziehe ich natürlich auch die Bibel heran, die Kirchengeschichte, Tradition, das Lehramt. Also ich bediene mich noch ein bisschen mehr Quellen als eine rein philosophische Ethikerin. Aber im Dialog tauschen wir uns ja aus, in den begrifflichen Konzeptionen sind wir schon nah beieinander. Aber ich habe sozusagen noch in meiner Argumentation oft einen anderen Motivations- und Deutungshorizont.
Und seit wann bist du beim Ethikrat mit dabei?
Seit 2020. Also wie so war, Corona-Krise hat begonnen, ich bin gefragt, in den Ethikrat zu gehen, und habe den Anruf bekommen, und ich habe mir dann gedacht, nee, eigentlich nicht. Und dann hat es geheißen, nee, es sollte auch Mütter mit Kindern geben und überhaupt. Und also das sollte möglichst divers sein, das Gremium. Und dann habe ich mich überzeugen lassen und habe mir gedacht, okay, neben meinem Hauptjob an der Uni, diesen kleinen Nebenjob im Ethikrat, aber so kleiner Nebenjob ist es natürlich nicht. Also ist schon ganz schön viel sozusagen, was hier zu tun ist. Aber im positiven Sinn, man lernt sehr viel.
Ja, was ist denn das überhaupt, der Ethikrat?
Also der Ethikrat, der deutsche Ethikrat, früher hat er nationaler Ethikrat geheißen, ist ein unabhängiges Beratungsgremium der Politik. Wir sind eigentlich 26 Mitglieder, 13 werden von der Bundesregierung benannt und 13, also die andere Hälfte, von den Parteien. Und die Wahl erfolgt dann im Bundestag. Ich bin von der CDU-CSU-Fraktion 2020 in den Deutschen Ethikrat gewählt worden. Und entweder ist es so, dass wir Aufträge von außen bekommen. Wolfgang Schäuble hat uns zum Beispiel zu einer KI-Stellungnahme herausgefordert und hat gesagt, beschäftigt euch mit dem Thema KI und gebt normative Pflöcke für Deutschland vor. Das war dann eine 2,5 Jahre dauernde Tätigkeit. Oder wir geben uns selbst Themen Und das war die Klimagerechtigkeit, beziehungsweise selbst die Jugend hat uns das Thema Klimagerechtigkeit ins Aufgabenbuch geschrieben.
Du hast gerade gesagt, 13 von der Bundesregierung, 13 von den Parteien, also das ist vom Bundesrat, oder?
Naja, die Bundesregierung ist Bundesrat, es sind die Ministerien, dann gibt es noch eine Vertretung zum Beispiel von Menschen mit Behinderung. Also es wird versucht, sozusagen ein größeres Bild zu zeichnen und uns nicht nur als WissenschaftlerInnen zu sein, sondern ist zum Beispiel auch der Vorsitzende des Zentralrats der Juden, Dr. Schuster, Mitglied des Deutschen Ethikrates. Wir haben auch islamische Theologin, wir haben auch sozusagen einen von Mukoviszidose betroffenen Patienten in unserem Kreis. Also wir versuchen wir sind nicht divers, weil divers wäre, wenn es auch jemanden gäbe, der kein Gehalt verdient. Divers wären wir, wäre es, wenn wir People of Color hätten. Das haben wir nicht. Also es wurde versucht, etwas zu streuen. Wir hätten auch von den Disziplinen her gern mehr Diversität. Wir haben zum Beispiel keine Sozialwissenschaftlerin oder keinen Wirtschaftswissenschaftler. Also je nachdem, wie man die Streuung sieht. Wir werden jetzt ganz aktuell im Mai neu besetzt und ich bin gespannt, welche neuen Disziplinen hinzukommen. Ich würde mir zum Beispiel gerne Kommunikationswissenschaften wünschen. Aber was schon dabei ist, zum Beispiel Neurowissenschaften, Medizin. Also wir sind schon weit gestreut, aber es geht immer weiter, würde ich an dem Punkt wirklich sagen wollen.
Jetzt im Mai, weil das alle 4 Jahre ist, oder kommt jedes Jahr auch jemand dazu?
Es ist so, dass manche Stellen unter der Zeit vergeben werden, weil Leute auch ausscheiden. Also die sagen, ich gehe in Pension oder mir wird da zu viel oder so. Das kann ja auch sein. Und man kann unter der Zeit berufen werden oder in dem Turnus von 4 Jahren. Und es ist alles festgelegt im Ethikratgesetz. Es gibt ein eigenes Ethikratgesetz, wo alles, wer wie gewählt, was unsere Aufgabe ist, was immer wieder gute Vergewisserung ist, was wir eigentlich tun müssen. Wir sollen nämlich Orientierung geben in gesellschaftlich relevanten Fragen. Wir sollen Orientierung geben. Also wir sollen nicht beschließen, sondern wir sollen empfehlen. Und das ist immer ganz gut, wieder sich dessen zu vergewissern, dass es vor allem die lebenswissenschaftlichen Fragen sind, weil bei Thema Krieg und Frieden werden wir natürlich auch angefragt und müssen sagen, dafür sind wir nicht das Beratergremium der Bundesregierung. Das sind wir nicht, oder Beratergremium der Politik. Ich würde sagen, der Adressat, die Adressatin sind ja nicht nur die Politik, sondern alle Menschen, alle BürgerInnen und in vielen Stellungnahmen auch die Menschheit an sich. Also wir beraten grundlegend die Politik, aber versuchen, die Dokumente so zu verfassen, dass sie möglichst allgemein verständlich sind.
Und warum ist da jetzt Krieg und Frieden und sowas nicht, weil das sind ja, werden ja in der Philosophie, wären das ja ethische
Genau.
Fragestellungen. Gibt es da ein anderes Gremium oder wie ist
Weil
das?
im Ethikratgesetz steht, dass es die lebenswissenschaftlichen Fragen sind. Es waren die medizin- und gesundheitswissenschaftlichen Fragen, die uns eigentlich betreffen. Also die Frage Lebensbeginn, also Lebensbeginn, Lebensende. Lebensende zum Beispiel war die große Frage der Suizidbeihilfegesetzgebung, der Suizidprävention. Das war ein ganz großes Thema. Oder zum Beispiel, was wir in der Corona-Pandemie ja ganz stark gemacht haben, die Impfpriorisierung-Prinzip, also von den Prinzipien her zu denken. Also alles, was sozusagen Gesundheit und Krankheit, Lebenswissenschaften betrifft, ist eigentlich unsere Hauptdenomination. Und das steht im Ethikratgesetz. Und für Sicherheitsfragen gibt es andere Gremien. Aber klar werden wir von der Philosophie her auch gefragt, warum wir das nicht tun. Und müssen uns sagen, das ist eigentlich unsere Aufgabe und wir versuchen, den Rahmen auch nicht zu sprengen. Es gibt da Ethikräte europäisch und international und die haben ähnliche Aufgaben. Also meistens heißen sie ja Bioethikkommissionen. Der Deutsche Ethikrat ist 18.
Ja, man wundert sich immer, wenn man so durchguckt, ne, was hat der Ethikrat alles gemacht, dann ist es immer das Klonen und Pflege und genau Suizid und sowas. Und dann fragt man sich, okay, warum sind das nur diese Themen? Aber das ist gesetzlich in Deutschland quasi geregelt, dass das der Hauptfokus ist.
Genau, im Ethikratgesetz die Lebenswissenschaften. Aber Klimagerechtigkeit haben wir in unserem Fokus gesehen, das haben wir diskutiert, weil Klimawandel natürlich auch die Gesundheit von uns allen betrifft. Und das war der Anknüpfpunkt zu sagen, es muss also zur Klimagerechtigkeit oder sollte zur Klimagerechtigkeit auch eine Stellungnahme von unserer Seite geben, beziehungsweise auch SchülerInnen auf der Herbsttagung. Wir haben Herbsttagung veranstaltet mit SchülerInnen zur Pandemieaufarbeitung und wir hatten denen die Möglichkeit gegeben, eine Wunschliste für den Ethikrat zu schreiben. Also, was wünscht ihr euch, dass der Deutsche Ethikrat bespricht? Und da war das Klimagerechtigkeitsthema der Top One. Und das hat uns dann nochmal herausgefordert und auch andere europäische Ethikräte, die auch in der ähnlichen Fahrwasser sind, im Sinne von eher bioethische Fragen, haben auch das Thema Klima und Gesundheit immer mehr fokussiert. Und von dem her sind wir jetzt in guter Gemeinschaft und haben auch sozusagen die Frage der Gesundheit natürlich auch verstärkt adressiert in den Klimagerechtigkeitspapier.
Ja. Wie unabhängig, also es ist ein unabhängiges Gremium, aber man wird von Parteien ernannt. Wie unabhängig kann das denn sein?
Also für mich kann ich sprechen, ich bin keiner Partei zugehörig. Ich bin als Wissenschaftlerin hineinberufen worden. Ich habe eine große Studie zum Thema selbstbestimmtes Leben im Pflegeheim gemacht, das finanziert war vom Bundesministerium für Gesundheit. Und dann erscheint man irgendwann in gewissen Kreisen und erkennt, oder das Bundesministerium für Gesundheit hat dann die Ergebnisse auch sehr spannend gefunden und auch viele andere Projekte. Und dann bin ich sozusagen gefragt worden, ob ich in das Gremium gehen will. Aber ich bin nicht Parteimitglied, ich habe kein Amt. Also ich bin sozusagen in dem Sinne unabhängig, und das muss ich auch sagen, in der Praxis ist es nie Thema, woher wir kommen. Also wir diskutieren immer um das beste Argument. Wir sind völlig bei Habermas, Christian, sondern gar nicht darum, welche Parteizugehörigkeit ist es für uns in der Diskussion eigentlich 99%ig nicht relevant.
Okay, aber man würde ja jetzt denken, wenn die Union dich ausgewählt hat, dann haben sie sich vielleicht überlegt, na, die wird vielleicht so unsere Werte vielleicht ganz gut da vertreten, auch wenn sie uns nicht angehört. Kann das sein?
Genau, aber ich bin ja nicht gebunden. Ich bin unabhängig. Ich bin ja entsandt, aber ich muss mich nie rechtfertigen. Ich habe nie Rechtfertigungspflicht, sondern ich bin dort entsandt. Und wenn sie jetzt denken, dass ich das nicht mehr machen sollte, dann dürfen sie mich auch nicht mehr entsenden. Also man darf auch nur zwei Amtsperioden, also insgesamt 8 Jahre insgesamt werden. Also Lena Büchs, die jetzt Vorsitzende war und die viele kennen aus Talkshows, die ist jetzt am Ende ihrer zweiten Amtsperiode und die muss jetzt aufhören. Also das Ethikratgesetz ist da ganz schön hart, sage ich jetzt mal, und lässt auch nichts zu, dass man irgendwie verlängern könnte, sondern man ist an diese Amtszeit gebunden und kann jetzt sozusagen andere Tätigkeiten nachgehen. Und wir haben auch Compliance, also wir legen offen, wie wir zum Beispiel in Forschungsprojekten finanziert werden, wo wir überall beteiligt sind, weil wir das ganz deutlich und wichtig finden, dass wir hier unabhängig sind. Also uns Transparenz und die Frage, wie wir arbeiten, also wir werden ja von Steuergeldern finanziert, ist ganz wichtig. Und deswegen haben wir manchmal auch öffentliche Sitzungen, wo man sich einfach im Livestream einschalten kann, damit man sieht, wie wir arbeiten und wie wir diskutieren.
Von Steuergeldern finanziert, sagst du jetzt, bekommt ihr da ein Gehalt oder wird an sich die Arbeit irgendwie finanziert, Reisekosten oder solche Geschichten? Weil es ist ja jetzt gar nicht so mega viel, glaube ich, ne, was da an den Ethikrat fließt.
Genau, wir bekommen eine Aufwandsentschädigung. Genau. Also es ist keine Tätigkeit, die man aus monetären Gründen macht, sage ich ganz ehrlich.
Ja, 1,7 Millionen Euro im Jahr sehe ich hier gerade. Das ist ja jetzt
genau, nicht, aber da ist ja ganz viel Reisekosten. Wir finanzieren viele öffentliche Tagungen. Wir haben ja eine große Orientierungspflicht. Das war ich ja dir gesagt im Ethikratgesetz. Und das ist halt ganz, ganz wichtig zu sagen, ja, wie schaffen wir es, die Öffentlichkeit am Meinungsbildungsprozess zu beteiligen. Am 24. April haben wir zum Beispiel ein Forum Bioethik zum Thema Diskussionskultur und Reproduktionsmedizin. Das Thema Reproduktionsmedizin wird uns ja sehr beschäftigen, nachdem heute der Bericht der Bundesregierung rausgekommen ist zum Thema reproduktive Selbstbestimmung. Also wir versuchen halt auch durch so viele öffentliche Veranstaltungen, die dann auch teuer sind, die Öffentlichkeit zu informieren, zu begleiten. Wir machen Anhörungen. Wir laden internationale ExpertInnen ein zu Anhörungen, wenn wir uns eines Themas annehmen. Das ist einfach das, was wir verausgaben. Aber im besten Sinne, es geht ja ums Thema.
Ja, zum Thema müssen wir gleich kommen. Eine Nachfrage hätte ich noch, und zwar du als Theologin. Es gibt ja immer auch diesen Vorwurf, dass TheologInnen überrepräsentiert sind im Ethikrat zum Beispiel. Was würdest du dagegen sagen?
Es ist spannend. Also wir haben uns gesehen im Ethikrat und haben gesagt, das kann ja nicht wahr sein, dass wir schon so viele sind. Aber ich bin nicht über die Karte der katholischen Kirche gekommen, sondern über den Bundestag und habe mich als Wissenschaftlerin dort hineinqualifiziert. Und die Theologie ist eine Wissenschaft wie jede andere. Vielleicht habe ich manchmal einen anderen Blickwinkel. Das ist definitiv so. Also die ganze Vulnerabilitätsdiskurs, da bin ich ganz eng mit meinen KollegInnen im Austausch gestanden. Da muss ich sagen, da war ich schon eine, die das ganz fest angestoßen hat. Und jetzt auch für die Klimagerechtigkeitsstellungnahme, da steht zwar nie das Wort Schöpfung in dieser Klimagerechtigkeitsstellungnahme, aber Schöpfungsverantwortung als Theologin treibt mich natürlich um, zum Thema Klimagerechtigkeit zu arbeiten. Also auf der Motivationslage würde ich sagen, bin ich schon anders manchmal motiviert, aber nicht im Inhaltlichen. Und wie gesagt, Habermas ist das beste Argument. Mhm. Es geht nicht darum, sozusagen eine Meinung durchzudrücken, sondern es geht darum, Argumente und Positionen zu formulieren und die Öffentlichkeit zu informieren. Und das kann die religiöse Position eine Position sein, dann stellen wir die dar. Aber es geht nicht darum zu sagen, ah, das katholische Lehramt sagt aber und deswegen muss es hier so und so sein. Mhm. Also nein.
Es gab ja mal diesen Film, ich habe auch einen Filmpodcast und da haben wir den damals auch besprochen, Gott von Ferdinand von Schirach, wo so eine Ethikratssitzung dargestellt wird, aber es sieht eigentlich da so aus wie so ein Gerichtsthriller, ne? Und dann ist da irgendwie Lars Eidinger und steht nochmal auf und sagt nochmal was und dann sagt irgendwer Einspruch und dann werden nochmal Leute gehört und so. Ich stelle mir vor, so wie ihr da zur Entscheidung kommt, ist nicht so Blockbuster-mäßig wie in diesem Film. Wie läuft das denn ab?
Genau. Ich fand es auch sehr lustig, so dargestellt zu bekommen und ich habe mir gedacht, schön wäre es, wenn es so wäre. Wir haben ganz viele Sitzungen. Also einmal im Monat treffen wir uns für 1,5 Tage in Berlin in Plenarsitzung, also wo wir 8 Stunden am Stück diskutieren. Wir haben es ja schon geschafft, bei Stellungnahmen 3 Tage lang virtuell, also wir haben dazwischen geschlafen, aber sonst nur das, zusammenzusitzen, um ein Positionspapier zu schreiben. Mhm. Also wir haben einmal im Monat eine feste Plenarsitzung, 1,5 Tage und dann noch dazwischen, zwischen der Zeit Arbeitsgruppen, weil wir immer an mehreren Papieren gleichzeitig arbeiten. Also ich war bei der KI-Stellungnahme dabei, wir haben 25 Arbeitssitzungen zum Beispiel gehabt. Ich war jetzt bei der Klimagerechtigkeitsstellungnahme die Chefin und wir hatten, ich glaube, so 20 Sitzungen insgesamt. Also die laufen sozusagen auch noch meistens per Zoom, per Videokonferenz in der Zeit. Und dann lesen wir aber auch noch die Stellungnahmen und die Berichte aller anderen KollegInnen. Und dann sind wir noch unterwegs europäisch. Das ist das, was am wenigsten sichtbar ist, aber im Ethikratgesetz uns auch vorgeschrieben ist. Und das auch super ist, dass wir uns europäisch vernetzen. Einmal im Jahr mit Franzosen und den BritInnen und auch einmal im Jahr mit den ÖsterreicherInnen und den SchweizerInnen und sonst 2-mal im Jahr international und das ist eigentlich das Spannendste, international der anderen Ethikräte und deren Vorgehen kennenzulernen. Wir vergleichen uns da, wir diskutieren, wir tauschen uns aus, Stellungnahmen werden vorgestellt, da geht es wirklich in die Tiefe, weil wir natürlich ähnlich arbeiten, uns auch die Frage stellen, welche Rolle spielen wir im jeweiligen Land, wie kommen wir zu Entscheidungen. Also es ist viel Lesearbeit im besten Sinne, also ich lerne auch ganz viel. Aber wir kommen zu unseren Stellungnahmen, indem wir selbst schreiben. Also wir haben natürlich, das ist ganz toll, in der Geschäftsstelle ReferentInnen, die uns unterstützen, aber meistens, die meisten Zeilen stammen wirklich aus unserer Feder. Manchmal fühlt sich das so an, als würden wir 24, und jetzt haben wir 24 Mitglieder, gemeinsam eine Doktorarbeit schreiben.
Ja.
Und jeder diskutiert über jedes Wort. Was natürlich sehr fruchtbar sein kann, aber manchmal nach 8 Stunden Sitzung bin ich dann echt schon erledigt, das muss ich auch zugeben.
Und diese Klimagerechtigkeitssache, da sitzen dann alle 26 zusammen drin oder war das jetzt eine kleinere Gruppe von allen?
Genau, also zum Beispiel bei der KI-Stellungnahme waren es ungefähr 20 Mitglieder, bei der Klimagerechtigkeit wussten wir, unsere Amtszeit geht zu Ende, wir haben eine Taskforce von 5 gehabt und die 5 waren so besetzt, ein Jurist, eine Juristin, ein Philosoph, Philosophin, ein Physiker, Physikerin, also Naturwissenschaftler, dann eine Ethikerin und dann haben wir noch einen extra Philosophen sozusagen gehabt, der in dem Feld ausgewiesen. Also wir haben uns versucht, so interdisziplinär, wie es geht, aufzustellen, weil das Thema ja nicht nur philosophisch wichtig ist, sondern juristisch, naturwissenschaftlich, technisches Wissen ja genauso braucht. Und deswegen, also diese Zusammensetzung, unsere Arbeitsweise selbst immer wieder zu regulieren, ist auch unsere Aufgabe, weil wir natürlich auch viel Beratung machen. Also erst letzte Woche hatten wir eine interne Anhörung für die Bundestagsabgeordneten, die jetzt wieder beim Thema Suizidbeihilfe-Gesetzgebung, das ist ein langes Wort, also Gesetzgebung zur Suizidbeihilfe diskutieren und debattieren. Und dann gibt es einmal viele Rückfragen, was wir denn machen würden oder was wir denn denken. Und das passiert auch noch nebenbei.
So, an dieser Stelle ein kurzer Hinweis von mir. Dieser Podcast, ja, funktioniert nur, wenn ihr den finanziell unterstützt. Das geht auf steadyhq.com/geister. Und wenn ihr das macht, erhaltet ihr 2 Sachen. Einmal, oder eigentlich 3. Einmal geht der Podcast immer weiter. Dann könnt ihr unsere Specials hören. Jeden Monat kommt eine Folge, in der ich mit Jens, der ist Philosoph, oder einem anderen Gast einen Text bespreche. Und zu diesen Texten gibt es auch immer einen Lesekreis bei uns auf dem Geister Discord-Server, das ist sowas wie so ein Online-Philosophie-Forum und auch auf diesen Server kommt ihr, wenn ihr uns finanziell unterstützt. Wir brauchen diese Unterstützung total und ja, freuen uns sehr, wenn ihr das macht. Alle Infos auf steadyhq.com/geister. Danke an alle, die das schon machen und jetzt weiter im Text. Bevor wir zum Klima kommen, auch wenn wir da schon halb drin sind, würde mich noch interessieren, gibt es so Beispiele, historisch vielleicht, wobei so super lange gibt es den Ethikrat ja noch nicht, aber schon eine Weile, bei dem man tatsächlich sehen kann, da hatte das wirklich Auswirkungen auf die Politik. Also da, weiß ich nicht, gab es irgendeine Stellungnahme und dann kam dann auch irgendwann später das Gesetz?
Also ich kann alles, was in Corona, in der Pandemie passiert ist, wirklich sagen, da waren wir sehr nah an der Politik, weil ja viele Fragen ethische Fragen waren. Und wir haben versucht, besten Wissen und Gewissens zu beraten. Aber zum Beispiel, wie die Impfstoffe verteilt wurden, also die Frage der Prinzipien der Impfstoffverteilung, ist auf dem Mist der Leopoldina, des Ethikrates, gewachsen. Also es gab da Stellungnahme, die auch unter uns abgestimmt war. Wir haben ja nach Risiko und Vulnerabilität Impfstoff verteilt. Andere Länder haben einfach nach Alter. Also Spanien hat 80, 70, 60, 50. Und wir haben gesagt, nee, Risikoexposition, Vulnerabilität, also ein komplexeres System hineingelegt. In der Pandemieaufarbeitung, also wir haben schon eigene Pandemieaufarbeitung gemacht, also alles, was gerade die Politik fordert, muss ich immer ein bisschen in mich reinlöcheln, weil wir haben schon 200 Seiten Pandemieaufarbeitung gemacht und das auch schon veröffentlicht. Wir haben schon geschrieben, was es bedeutet, prepared, also vorbereitet zu sein für die nächste Pandemie und auch selbstkritisch auf unser Handeln natürlich geschaut, weil die Pandemie uns natürlich auch in unseren Verfahren herausgefordert hat. Also man kann die Auswirkungen sehen und ich sehe sie manchmal sehr deutlich. Es ist, an sich kann es ein gutes Gefühl sein, je nachdem. Aber ich spüre dann auch oft die Verantwortung, die dahinter ist. Es ist ja nicht nur ein Erfolg, sondern es kann auch Verantwortung ja bedeuten. Doch zu überlegen, wie stiehle ich etwas gut ein, warum, wie müssen wir das transparent kommunizieren? Also diese Frage, wie beteiligen wir? Wir machen ja große Jahrestagen jetzt zum Beispiel zum Thema Einsamkeit im Juni. Weil wir merken, dass das Thema virulent ist und versuchen da die Ministerien zu informieren, ja, also verschiedenste Kanäle einfach zu bedienen.
Vielleicht kommen wir mal zu der aktuellen Stellungnahme. Es geht um Klimagerechtigkeit. Wie seid ihr da denn drangegangen? So, wie ging das los?
Wir haben immer die Möglichkeit, Anhörungen zu machen. Und wir hatten eine Anhörung von prominenten KlimawissenschaftlerInnen, sei es aus der Technik, sei es aus den Politikwissenschaften, sei es aus der Philosophie, um uns einfach im Thema zu informieren. Dann haben wir eine zweite Anhörung gemacht mit Stakeholdern, also globaler Süden, junge Generation, die WHO, der eigene Taskforce, Klimawandel und Gesundheit und auch einen Kommunikationswissenschaftler haben wir eingeladen, weil es ganz wichtig ist, wie wir zum Thema Klimawandel, Klimaschutz kommunizieren. Ist es eher problemorientiert oder ist es eher lösungsorientiert? Und in zwei Anhörungen haben wir uns sozusagen Fachwissen, ExpertInnen reingeholt. Dann haben wir Textteile geschrieben, die werden dann gemeinschaftlich diskutiert, verworfen, umgestellt, ja, in unterschiedlichster Weise redigiert. Eigentlich fast ist jeder am Schreibprozess, der sich einbringen will, auch beteiligt. Also das mit der Doktorarbeit und 24 Mitgliedern ist kein Spaß. Sondern es ist schon ein sehr gemeinschaftliches Schreiben oft und das ist ja im besten Sinne des Wortes. Es gibt ja Fachexpertinnen im Utilitarismus und Fachexpertinnen bestimmter Techniken, wie der CO2-Abscheidung. Dann ist doch gut, jemanden den Aufsatz schreiben zu lassen, der da Fachexpertin ist oder Fachexperte ist. Also dem her, das ist ganz wichtig uns gewesen, immer diejenigen ins Boot zu holen, muss man einfach die Kompetenzen und Möglichkeiten der anderen Mitglieder gut kennen. Und wir haben ja oft uns gegenseitig Vorträge gehalten. Also wenn man sagt, wir haben ja ein suffizientaristisches Schwellenwertkonzept eingebracht und man merkt schon einen Fachbegriff, kein einfaches. Und das haben wir uns gegenseitig vorgetragen und das dann ausführlich diskutiert, ob wir das unser Weg ist, so das Thema Klimagerechtigkeit anzugehen. Also wir sind sehr im Austauschprozess, um auch gemeinsam, und das ist ja am Schluss, das schreiben wir ja mit unserem Namen. Und das muss man schon überlegen, es ist nicht so einfach, seinen Namen unter Dokument zu setzen. Da muss man schon mit dem Dokument mitgehen können. Deswegen haben wir die Möglichkeit der Sondervoten. Also wenn jemand sagt, er hat eine abweichende Position, kann der jederzeit ein Sondervotum schreiben.
Weil das gab es ja auch dieses Jahr, ne?
Genau, also haben wir oft ein Sondervotum, weil halt ganz wichtig ist zu sagen, wir können oder die kann da nicht komplett mitgehen oder hat nur eine gewisse andere Sicht, da muss man das auch diskutieren und festhalten. Also wir bilden damit auch Gespräch ab. Das muss man auch wissen.
Aber waren das dann, also da können wir später nochmal zukommen, aber in den Sondervotum, das ist ja von drei Personen dann gemacht, aber es saßen fünf in der oder sechs in der Gruppe, also dann ist es ja die Hälfte eigentlich, ne?
Nee, die vom Sondervotum waren erst in der Gruppe und sind aus der Gruppe rausgegangen.
Okay.
Also wir sind ja momentan 24, fünf haben die Schreibgruppe in der Schreibgruppe. Eine Person war erst in der Schreibgruppe und ist dann in Sondervotum. Also ihr merkt schon, wie komplex es ist. Aber sozusagen 21 haben die Stellungnahme unterschrieben, auch die
Ah,
drei
okay.
Sondervotler.
Also das sind dann alle
Und
quasi. Okay.
genau, alle unterschreiben und die drei haben gesagt, nee, wir hätten aber noch Ergänzungsbedarf. Und wir bilden damit die Diskussion ab, im besten Sinne. Also ich bin froh über diese Möglichkeit, dann Orientierung zu geben, weil die Sondervoten natürlich helfen, wenn jemand anderer Position ist, dass der nicht verstummen muss in der Diskussion. In vielen anderen Prozessen haben wir das Problem ja, dass wir das nicht abbilden können und sagen müssen, ja, ich verstumme jetzt, das ist ein Silencing-Prozess, das haben wir nicht. Es ist unsere Grundordnung, unsere Geschäftsordnung, liegt das fest.
Ihr schreibt ja, dass es gibt so ein paar Teile in der Stellungnahme, in denen immer so Dimensionen aufgefächert werden. Also welche verschiedenen Dimensionen hat diese Geschichte oder welche verschiedenen Prinzipien müssen hier beachtet werden? Eine Sache ist, dass ihr sagt, es gibt eigentlich drei ethische Dimensionen bei der Klimakrise oder sagen wir mal bei der Klimagerechtigkeit. Erstens gibt es eine innergesellschaftliche Dimension, dann eine internationale Dimension und eine intergenerationale Dimension. Könntest du dazu ein bisschen was erzählen, wieso ihr das gerade so einteilt?
Wir haben im Blick auf die politische Lage weltweit oder auch in Deutschland gesehen, dass es oft sozusagen nur eine der drei Dimensionen betrachtet wird oder in den Vordergrund geschoben wird. Manchmal gibt es ja die Position, sagt man ja, international muss mehr gemacht werden und dann kann ich was machen. Oder es ist die Position, ja, die zukünftigen Generationen, wir wissen ja gar nicht, welches Leben die führen wollen. Und die ganzen Vorbehalte diesen Dimensionen gegenüber haben wir zusammengenommen und haben uns gedacht, nee. Eigentlich müssen alle drei Dimensionen zusammenkommen, also die Frage der innergesellschaftlichen Klimagerechtigkeit, der internationalen Klimagerechtigkeit und der intergenerationellen Klimagerechtigkeit, also für die jetzt lebenden und zukünftigen Generationen auch mitzudenken. Und diese Trias, also als Theologe würde ich sagen, die heilige Dreifaltigkeit, habe ich irgendwann mal spaßesweise gesagt, hilft natürlich auch, manches einzuschätzen an Klimaschutzmaßnahmen. Also wenn nur eine Dimension sehr bevorzugt wird, Kaviar, Vorsicht, ist dann wirklich dann die anderen Dimensionen nicht schwierig. Also zum Beispiel die CO2-Abscheidung, dass man sagt, wir gehen in Technologie und tun die CO2 ab, das CO2 abscheiden und pressen es dann in den Boden. Das wird ja viel technischerseits diskutiert. Da würden wir, und das haben wir eine Stellungnahme geschrieben, intergenerationale Klimagerechtigkeitsaspekten sagen, das ist eine zu große Bürde für die zukünftigen Generationen. Die Technik an sich können wir nicht verteufeln in Anführungszeichen, aber wir sagen, Vorsicht, Vorsicht, das kann nicht die Lösung sein. Die Technologiefixierung kann auch in falsche Wege führen. Und deswegen diese drei Dimensionen, der globale Süden muss mitgedacht werden, innergesellschaftlich muss sozialen Spaltungen möglichst entgegnet werden, begegnet werden und die zukünftige Generation muss auch immer mitgedacht werden. In manchen Ländern gibt es auch einen Posten, der immer die zukünftige Generation auch vertritt, im Sinne der advokatorischen Ethik. Also es gäbe politikwissenschaftlich doch ein paar interessante Möglichkeiten, auch diese Dimension in persona, in Entscheidungsprozesse mit einzubringen. Also die Ideen liefern wir in diesem Klimagerechtigkeitspapier, um einfach klarzumachen, wenn alle drei Dimensionen beachtet werden, dann würden wir sagen, ist der Klimagerechtigkeit nicht in allen Belangen genug getan, aber soweit möglich. Wir haben ja, und das ist das, was ich als AG-Sprecherin, also ich komme aus der Umweltethik, ich habe ganz viel in Umweltethik gearbeitet, mir wäre die ökologische Dimension noch sehr, sehr wichtig gewesen, weil ich sehe, dass halt der Mensch sehr im Mittelpunkt stellt. Also dieses typisch anthropozentrische Denken, also struktureller, aufgeklärter Anthropozentrismus, der in der Stellungnahme zugrunde liegt. Und aus der Umweltethik kommen würde ich natürlich eher Ökozentrik ja, vertreten, ja,
Ah,
eigentlich.
okay, ja.
Weil ich natürlich sagen, wir sind verbunden mit Umwelt und Natur und wir können, also der Mensch ist schon der Verantwortungsträger, völlig klar, also definitiv, der muss auch Verantwortung übernehmen, aber diese planetaren Grenzen mitzudenken und den Planeten mitzudenken, das würde ich sozusagen noch mehr machen, aber es ist wie immer, es ist eine Diskussion der besten Argumente und für das, was wir jetzt haben, für das, was in Zukunft passieren muss in der Politik in Deutschland, ist das, haben wir dann ausdiskutiert, momentan der beste Weg. Aber nur, dass man sieht, wie wir das diskutieren und sagen, es gibt verschiedene Modelle, das zu denken, die Mensch-Umwelt-Beziehung, für was entscheiden wir uns, aus welchen Gründen und wie gehen wir dann weiter?
Ja, warum ist denn, also genau, das heißt ja Klimagerechtigkeit, aber warum ist denn gerade dieser Gerechtigkeitsaspekt bei euch hier im Zentrum? Man hätte es ja auch Klimamoral nennen können und sowas sagen können wie, das Paris-Ziel muss auf jeden Fall eingehalten werden, egal wie das gemacht wird, weil sonst säuft uns der Planet ab oder so.
Wir haben es bewusst Klimagerechtigkeit genannt, weil ja die Ungleichheiten unser Antriebsfeder waren. Also Ungleichheiten innergesellschaftlichen, Ungleichheiten internationale, Ungleichheiten intergenerationell. Und das war unsere Antriebsfeder und deswegen haben wir gerechtigkeitstheoretisch das versucht aufzubauen. Dieses suffizientistische Schwellenwertkonzept, das ist nicht so sexy, klingt, ich weiß, aber unser Kernpunkt ja ist zu sagen, dass wir gern hätten, dass Schwellenwerte in wichtigen Bereichen wie Ernährung, Mobilität, Gesundheit, Sicherheit diskutiert werden, damit wir diesen gemeinsamen Aushandlungsprozess für die gemeinsame Zukunft starten. Und alle, die sozusagen im negativen Sinne weit von diesem Schwellenwert entfernt sind, sei es innergesellschaftlich die etwas sozial schwächergestellten oder international Länder des globalen Südens, sind ja auch nicht alle Länder des globalen Südens gleich, definitiv nicht, also nichts über allen Kamm scheren, die müssen dann befähigt werden, auch diesen Schwellenwert zu erreichen. Mhm. Der Schwellenwert, um das zu exemplifizieren, beim Thema Wasser zum Beispiel, ist auch eine große Frage, Schwellenwert Wasser. Wie wird das Menschenrecht auf Wasserversorgung, Trinkwasser für die zukünftigen Generationen auch möglichst versucht einzuhalten? Wasser ist ein Global Common, ein Gemeinwohlgut. Wir alle tragen dazu bei, dass es noch gutes Wasser gibt. Wir müssen uns alle aber am Riemen reißen, den Landwirtschaftssektor und so weiter. Also es ist nicht so, dass es Wasser immer die gute Qualität hat. Also es braucht ein Handeln nach Regeln und Normen von uns. Aber zu überlegen, für was geben wir das Trinkwasser jetzt aus, um zukünftigen Generationen auch nur das Menschenrecht auf Trinkwasser zu ermöglichen. Das ist ein typischer Schwellenwert, dass man überlegt, was kann sozusagen erreicht werden oder wen befähigen wir, auch diesen Schwellenwert zu erreichen, aber im Blick auf die zukünftigen Generationen. Nicht um im jetzigen Hier nur zu bleiben, die Gegenwartstyrannei, wie ein berühmter Klimaethiker Gardiner gesagt hat, triggert natürlich jeden, weil jeder denkt sich, ja, mein gutes Leben jetzt, warum sollte ich mich einschränken, warum sollte ich auf irgendwas verzichten und so weiter. Also das ist, dieser Schwellenwert soll helfen, nochmal in wichtigen Bereichen, wie auch die meisten Klimarisiken beinhalten, nochmal gemeinsam einen Aushandlungsprozess zu starten, um klar zu bekommen, wie wir unser Leben auch gestalten wollen. Und da wird der Gerechtigkeitsaspekt mit der Frage des guten Lebens verbunden. Und das ist eigentlich der Clou an der ganzen Sache, dass wir sagen, es kann alles viel besser verteilt werden, viel gerechter, aber es geht am Schluss auch um Lebensstilfragen. Also beim Klima geht es um Lebensstil, um die Frage von Ernährung, Mobilität, Konsum, Wohnverhalten und XYZ.
Vielleicht können wir das nochmal ein bisschen aufdröseln, weil ihr ja da drei Konzepte, glaube ich, reinbringt in dir das suffizientaristische Schwellenwertkonzept. Und also ihr sagt, das ist einmal egalitaristisch, dann suffizientaristisch und dann prioritaristisch. Warum egalitaristisch? Was ist das?
Egalitarismus in dem Sinne gedacht, dass wir davon ausgehen, dass alle die gleichen Chancen haben sollten. Dass wir überhaupt davon ausgehen, nicht zu sagen, ja, Mai, sind eh abgehängt, wir kümmern uns jetzt nicht drum. Also egalitaristisch an sich, wir denken, wir hoffen, wir versuchen, alle mit gleichen Chancen auszustatten. Suffizientaristisch, um nochmal klar zu machen, es geht darum, was ist das gute Leben? Zur Suffizienz hat auch der Sachverständigenrat Umweltfragen der Bundesregierung gerade ein großes Papier rausgegeben, weil es darum geht zu überlegen, wann gelingt Leben, vielleicht auch mit weniger Ressourcenverbrauch. Und prioritaristisch ist die dritte Komponente unseres Schwellenwertskonzepts, dass wir gesagt haben, die am negativen Sinne am weitesten vor diesem Schwellenwert stehen, müssen am meisten befähigt werden, den Schwellenwert zu erreichen. Also wir sagen, wenn es zu Klimaschutzmaßnahmen kommt, muss erst überlegt werden, wer ist am meisten betroffen. Die müssen am meisten befähigt werden, auch den Schwellenwert zu erreichen. Also wir schauen, das ist in meiner Diktion der Theologin zu sagen, Option für die Armen. Das ist ein typisch befreiungstheologischer Ansatz, dass man sagt, wer sind die Armen, wer sind die Schwachen hier, wie können wir für die Option ergreifen, also wie können wir deren Position ergreifen, wie können wir die befähigen, auch den Schwellenwert zu erreichen. Jetzt beim Klimageld, um es ganz praktisch zu sagen, gedacht, da geht es darum, dass die CO2-Bepreisung auch wieder an die BürgerInnen zurückgegeben wird. Eine Familie, die wenig verbraucht, mit vielen Kindern, wird natürlich mehr von dem Klimageld zurückbekommen an Rückgabe und damit bevorzugt werden. Aber die waren ja am weitesten vom Schwellenwert ab entfernt. Also es gibt schon einfache Maßnahmen, um dieses prioritaristische Element, dass die am meisten Betroffenen, die Schwächsten, auch bevorzugt werden, umzusetzen.
Das Klimageld soll ja wahrscheinlich gar nicht kommen. Die FDP stellt sich ja dagegen, aber das ist auch nicht so, also in der Ursprungsidee eigentlich, aber auch nicht so geplant, oder? Also, dass Menschen, die weniger Einkommen haben, dann mehr bekommen, sondern eigentlich ist da die Idee, um Bürokratie abzubauen, kriegen einfach alle so einen
Gießkanne.
Pauschalwert.
Genau, Gießkanne im Prinzip. Aber es gibt ein Schweizer Modell des Klimagelds, das gerechter ist. Und das haben wir in der Stellungnahme auch formuliert. Also Klimageld ist nicht Klimageld und wir haben halt immer versucht zu sagen, was schon für gute Maßnahmen gibt, wo genau diese Prinzipien bedacht werden. Aber das muss man auch sagen, wir sind im Ethikrat ja ein Beratungsgremium und kein Entscheidungsgremium. Also wir haben uns ein bisschen versucht, zurückzuhalten, zu kleinteilig zu werden. Also sagen, was sind normativen Vorgaben, was muss gemacht werden? Und haben schon, ich würde sagen, Vorschläge gemacht. Also die moralische Mitwirkungspflicht wird jetzt kein Politiker, Politikerin nach vorne bringen, aber es ist eine Aufgabe im Deutschen Ethikrat, Verantwortung nochmal klar zu konturieren und zu sagen, naja, also der Konsument, die Konsumentin ist nur teilweise wirklich in der Verantwortung. Eigentlich ist die Industrie und der Staat in der Verantwortung. Also da haben wir ganz klar Verantwortungszuschreibungen auch anders gemacht, wie es in der, also ganz im Gegensatz zu dem, wie es in den letzten Jahrzehnten eigentlich gelaufen ist. Da haben wir versucht, nochmal Verschärfungen zu bringen und zu sagen, wenn die Klimaschutzmaßnahme nicht zumutbar ist, kann es kein moralisches Heldentum geben müssen. Also wir können kein moralisches Heldentum verlangen bei der Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen. Wenn
Von
der
den
ÖPNV,
Einzelnen.
genau, wenn der ÖPNV sozusagen am Land nicht ausgebaut ist, kann ich nicht verlangen, dass es keine Benziner mehr gibt. Also da muss man einfach versuchen, da die Zumutbarkeit. Und da haben wir versucht, nochmal klarzumachen, wie auch die fünf größten Industrienationen im Sinne von auch mehr tun müssen. Also dieses, wo liegt Verantwortung, wer muss nach vorne gehen und nicht der Einzelne richtet es, sondern die Gemeinschaft muss es eigentlich schaffen.
Das fand ich ganz, ganz gut in dem Teil, in dem es darum geht, um diese Frage, ne, wer ist eigentlich verantwortlich für die Klimakrise? Sind es die privaten Leute? Also habt ihr da so drei Kategorien: Privatleute, private Kollektive, da habt ihr Unternehmen, Kirchen und Vereine mit drin, und politische Kollektive, also Staaten, Regierungen und so weiter. Und dann habt ihr Gegenargumente drin, warum eigentlich dieses Narrativ, was ja immer noch. Also ich würde sagen, es ist ein bisschen auf dem absteigenden Ast vielleicht. Das war so vielleicht frühe 2000er oder vor allem 2010er, glaube ich, richtig aktuell. Konsumkritik, jeder Einzelne, jeder muss die Papiertüte im Supermarkt mitnehmen und so weiter, was sicherlich alles trotzdem nicht schlecht ist. Also wenn man die, weiß ich nicht, keine Plastikzahnbürste kauft oder so, aber er bringt dagegen Argumente. Also einmal, dass die Privaten natürlich in so Sachzwängen einfach drin sind, dann, dass es eigentlich eine Aufgabe des Staates ist, und dann, das fand ich ganz interessant, das dritte Gegenargument: Es zeichnet sich kein Trend ab, dass es klappt. Das fand ich aus ethischer Sicht interessant, dass ihr das drin habt, dass ihr quasi sowas habt wie, naja, irgendwie scheint es nicht zu funktionieren. Also es ist nicht so realistisch, dass wir alle durch verzichtenden Konsum das Klima retten.
Es ist der Attitude-Behavior Gap, der in der Psychologie oder in der Klimapsychologie deutlich beschrieben ist, dass es zwar die Haltung gibt, aber das Handeln nicht. Und wir haben halt versucht, klar zu sagen, ja, es muss auch, wenn das Verhalten es geben soll und wenn wir das fordern, müssen die Rahmenbedingungen stimmen und es muss zumutbar sein. Und da war man nochmal völlig klar zu sagen, es ist schon viel versucht worden, aber auch immer in einem negativen Narrativ. Und das ist die Schwierigkeit. Also zum Thema Ernährung muss ich sagen, ist wirklich eine hochexplosive Sache. Ich habe zum Beispiel ein Forschungsprojekt laufen zur Frage von Transformation bei SchülerInnen in der Mittelschule, 8. Klasse. Und die kann es beim Thema Ernährung, die Eltern bestimmen da einfach nur vieles. Aber bei der Kleidung bestimmen sie schon einiges mit. Und da haben wir eine Transformationsfrage gestellt zu Fast Fashion. Also ein Reallabor zu sagen, wie können SchülerInnen angeleitet werden zu einer ethischen Urteilsbildung zum Thema Fast Fashion? Und das ist sozusagen auch klar zu machen, wo sind meine Handlungsmöglichkeiten und was ist realistisch, dass ich tue, im Sinne von, wie ist die Peer Group, was sind denn mir für Möglichkeiten überhaupt gegeben, wie sieht es denn die Familie und so weiter. Also nicht in diese ständige Überforderungsspirale abzugleiten. Und da an manchen Stellen bricht sich das durch in der Stellungnahme, um einfach klar zu machen, es muss der Rahmen auch geschaffen werden. Und das ist eine größere Aufgabe, als das der Einzelne leisten kann. Aber der Einzelne ist auch verpflichtet, sozusagen politische Partizipation, also wir würden sagen, natürlich herausgefordert, aber auch die Frage, wie partizipiere ich und wie bin ich an den Aushandlungsprozessen beteiligt? Also den Aspekt bringen wir auch in der prozeduralen Gerechtigkeit. Die fällt jetzt immer in der Berichterstattung ziemlich herunter, ganz logisch, weil er ein bisschen quer steht. Aber wir haben uns nochmal deutlich gemacht, wir möchten ganz gern, dass die große Mehrheit mitgenommen wird. Deswegen waren wir in der Stellungnahme auch zurückhaltend, so ganz kleinteilig zu werden, sondern es geht eher darum zu sagen, wo ist der Korridor? Wohin soll es gehen? Das Ziel ist klar, wir wollen auch noch überleben. Auch die zukünftigen Generationen wollen noch gutes und gelingendes Leben haben. Aber dafür muss es die und die Richtungsentscheidungen jetzt geben. Aber ganz kleinteilig sind wir da nicht geworden.
Aber was meint ihr mit Beteiligung der Einzelnen? Also die müssen irgendwie daran beteiligt werden. Also, weil das fand ich schon, wirkte recht unkonkret auf mich. Was kann das heißen? Also über Wahlen noch hinaus müsste es irgendwie eine Einbindung geben.
Also da waren wir ein bisschen unkonkret, weil wir keine PolitikwissenschaftlerInnen im Rat haben und da sehr vorsichtig sein, keine Kompetenz an uns zu ziehen. Und das ist ja eine klare politikwissenschaftliche Kompetenz. Aber wir haben ja schon
Im
angedeutet, eine
ganzen Rat ist
Absenkung.
niemand der Politikwissenschaften, ne?
Nein, genau deswegen, Christian. Also es gibt
Okay.
Dinge, die verbessern können bei der nächsten Ratsperiode. Also
Ja.
ja, also das ist ein
Könnte
Lech.
die
Genau,
Politik
also.
vielleicht mal jemanden einsetzen, ja.
Genau, also man, also wir waren auch erstaunt, also wie das immer so ist, man findet sich und denkt sich so, aha, genau, und dabei zu sagen, vorsichtig zu sein, wir haben ja Literatur angegeben und die Absenkung des Wahlalters nachgedacht, die Frage von politischer Repräsentation von Jugendlichen, man hat ja Klimabeiräte, also wir sind sozusagen ganz detailliert schon gewesen in den Fußnoten, aber waren sehr zurückhaltend, weil wir einfach sehen, das ist nicht unsere Expertise und man muss ja sagen, was wir können die normativen Leitlinien formulieren, aber manches andere Felder sind die anderen KollegInnen ja einfach herausgefordert.
Interessant, ja. Dann kommt er ja zu den privaten Kollektiven, also das ist dann quasi eine Ebene höher, das sind dann Unternehmen, Kirchen und Vereine. Ich habe mich da erstmal gewundert, warum ihr die zusammen gruppiert, also ein Sportverein oder so oder eine Kirche irgendwo ist ja was völlig anderes als RWE oder so. Also warum, wie seid ihr dazu gekommen, dass ihr das auch so zusammen abhandelt irgendwie?
Wir haben von der Multiakteursverantwortung her gedacht. Multiakteursverantwortung ist eine strukturelle Betrachtungsweise, die wir bei vielen bioethischen Themen haben. Also bei der KI-Stellungnahme war das Multiakteursverantwortung von dem Programmierer bis hin zum Enduser. Also welche Akteurinnen in dieser langen Kette wann, wie, welche Verantwortung übernehmen müssen. Und wir haben festgestellt, beim Thema Klima gibt es eigentlich drei Ebenen. Man hat den Konsument, die Konsumentin und dann so eine mittlere Ebene. Und deswegen haben wir dies private Kollektive genannt, um klarzumachen, wir sind auf der mittleren Ebene unterwegs und es geht gar nicht darum, was es jeweils ist, sondern was jeweils jeder kann. Und können tun alle diese privaten Kollektive in dem Sinne helfen, Vergemeinschaftungsprozesse in Zeichen des Klimaverhaltens ja, voranzutreiben, also zu schaffen, in der Nachbarschaft ein gutes E-Car-Sharing-System anzuleiern und das auch zu benutzen und so weiter. Und dann haben wir nur die staatlichen Kollektive in dem Sinne genannt, öffentliche Kollektive, weil wir da den Staat und sozusagen größere oder höhere Ebenen haben. Aber es war unsere Zielrichtung, klar zu sagen, Verantwortungsdiffusion bei der Klimagerechtigkeit ist oft der Fall. Ja, ich bin ja gar nicht verantwortlich. Was kann ich denn tun überhaupt? Das ist ja die gängige Gegenrede beim Thema Klimagerechtigkeit oder Klimaverantwortung. Und da haben wir uns überlegt, wenn wir sozusagen die Verantwortungszuschreibung deutlich machen, dass alles dieses Vergemeinschaftungsprozess ist, können wir hier ja in dem Sinne besser auch gliedern und auch Verantwortungen klarer zuschreiben. Also zu sagen, wir sind gemeinsam unterwegs und es muss nicht nur die staatliche Ebene sein, sondern es kann auch der Nachbarschaftsverbund sein, der die Ökokiste bestellt, was auch immer, der sich ein Lastenfahrrad teilt und so weiter. Das kann auch sozusagen auf dieser Kollektivebene sein. Und da bin ich nicht mehr beim Einzelnen. Oder es kann der Verein sein, der sich für nachhaltige Sportkleidung entscheidet. Es kann, wer ist Deutsche Ethik hat, haben wir uns auch überlegt, was wir tun können. Wir haben zum Beispiel nur mehr vegetarisches Essen. Wir fliegen nicht mehr innerdeutsch und unsere Hotels sind natürlich Nachhaltigkeitsstandards entsprechend
Ja,
unterwegs.
aber da hat
Das
mich
ist so
gewundert,
dieses.
dass ihr so lasch seid gefühlt bei den Unternehmen. Also es werden auch die genannt, die großen Kohleunternehmen da drin, aber da steht auch sowas wie, naja, es darf Unternehmen aber auch alles nicht ökonomisch zu doll belasten. Und da könnte man ja auch sagen, naja, bestimmte Industrien können weg eigentlich, wenn wir tatsächlich das 1,5-Grad-Ziel erreichen wollen. Also da wirkt es so ein bisschen, oder das hat mich verwirrt, wie du es jetzt aber auch gerade sagst, der Nachbarschaftsverein, die Biokiste und ExxonMobil und Shell. Also das ist ja irgendwie nicht dasselbe.
Genau, aber wir haben trotzdem gesagt, es muss ja trotzdem in der Verantwortung bleiben. Also ich kann zwar jetzt viel vorschreiben, aber ich schaffe ja dann nur, dass die Industrie abwandert. Also wie schaffen wir es, die Verantwortungszuschreibung, dass die auch angenommen wird? Und deswegen ist die Ebene einfach sozusagen die, die am meisten herausgefordert ist, auch die Verantwortung für das eigene Klimaschutz zu übernehmen. Aber es kann nur in zumutbaren, also wenn wir fordern, alle Kohleindustrie wird abgeschafft, wir würden sozusagen wenig Gehör in verschiedenen Kreisen finden. Und es ist immer die Frage, wen will man mitnehmen auf diesem Weg der Klimagerechtigkeit? Und uns war wichtig, die Mitte mitzunehmen. Also so wichtig ist, dass es AktivistInnen gibt. Also Fridays for Future, bei uns in Augsburg, vom Rathaus ist es Klimacamp. Also ich bin wirklich in dieser Szene aktivistisch, da kann ich gut mitgehen, in vielen Dingen, nicht in allen Mitteln, aber in vielen Zielen. Aber dann ist die Frage, wie schaffen wir es, nicht nur auf Vorurteile, Vorbehalte zu stoßen, sondern diese große Transformation, die wir anstoßen wollen, aus der Mitte heraus zu gestalten. Und da ist es besser, fanden wir, das war unsere Einschätzung zu sagen, es geht um die Verantwortungsübernahme all dieser mittleren Ebenen. Und da kann Exxon genauso Verantwortung übernehmen wie der Nachbarschaftsverbund. Mhm. Und das, also dieser Vergemeinschaftungsprozess, ich bin verantwortlich für auch, dass der Klima geschützt wird, ist natürlich eines, wo wir natürlich herausfordern. Würden wir nur für die Abschaffung des Verbots plädieren, hätten wir viele dann einfach wieder abgehängt. Und das wollten wir nicht.
Ja, ich finde nur, dass diese Argumentation eigentlich im Sinne der Privaten mehr Sinn ergibt eigentlich. Also, dass man sagt, okay, bei denen müssen wir natürlich die Privaten mitnehmen und die haben eh nicht so den großen Hebel eigentlich, ne? Also die haben das eh nicht so stark verursacht, auch wenn jeder von uns natürlich, und das finde ich auch, fand ich auch interessant, dass ihr dann sagt, die Privaten sind nicht komplett freigesprochen von Verantwortung. Also es ist so, dass diese Fokusverlegung auf die Privaten nicht so viel Sinn ergibt, aber gleichzeitig heißt es nicht im Umkehrschluss jetzt, ich kann 20 Mal fliegen im Jahr oder sowas. Es ist völlig egal, was die Privaten machen. Nur genau bei den privaten Kollektiven und vor allem den Firmen, vielleicht so. Ein Gegenargument bei euch war ja, bei den Privaten zu sagen, es ist unwahrscheinlich, dass sich durch dieses Appellieren an die Privaten viel ändern wird. Und bleibt ihr nicht auch in dieser Appellierung hängen bei private Kollektive, indem ihr sagt, naja, alle sollten so ein bisschen was machen? Muss man die nicht zwingen, was zu tun? Sonst werden sie es wahrscheinlich nicht machen, weil Greenwashing und sowas ist ja allgegenwärtig. Und neulich habe ich auch irgendeine ganz was war das? Auch eine ganz emotionale Werbung gesehen, irgendwie für Klimaschutz und am Ende war dann auch Vattenfall oder so. Deswegen, ja, das wäre dann da meine Frage. Hätte man da nicht härter sein müssen in dem Teil ein bisschen?
Haben wir lang diskutiert, ist die Frage. Also erstens haben wir die Carbon Major haben wir genannt und da haben wir auch Verbote ins Spiel gebracht. Also wir haben sozusagen die ganz großen schon in die Pflicht genommen. wir sind jetzt sozusagen rein mit Augenklappe oder mit Augenbinde durchgegangen. Aber wir haben, also wie läuft denn Corporate Responsibility ab? Also wenn du schon sagst, Greenwashing, nein. Aber wie schaffen wir es, Greenwashing wirklich zu umgehen? Indem wir diese Eigenverpflichtung an die Ziele nochmal klar machen. Weil man kann immer die Standards irgendwie einhalten, die Kompensationsleistung, YZ. Ich würde sagen, als Theologin ist es ein moralischer Ablasshandel in manchen Dingen. Also wenn ich bei Amazon bestelle und dann eine Baumpflanze, sorry, aber es funktioniert einfach nicht. Also und deswegen dieses nochmal, wie schaffen wir Corporate Social oder aber nur Corporate Responsibility? Und da würde ich sagen, geht es schon auf das Umdenken aller, um diesen Vergemeinschaftigungsprozess und zu sagen, wenn ich viel verbiete von außen, das war unsere realistische Einschätzung, hat es in den letzten 30 Jahren auch nicht viel gebracht. Also wie schaffen wir es, diesen Commoning-Prozess, wenn ich es jetzt im Wort brauche, anzustoßen, um klarzumachen, es betrifft uns alle und es betrifft unsere Zukunft. Und da die Verantwortung nochmal klar zu benennen, war uns wichtiger, als rein in die Verbotsrhetorik zu gehen. Die auch, haben wir schon gesehen, ja, auf der Gießkannenprinzip ist, also wie das Fahrverbot jetzt von Minister Wissing. Also wir kommen damit nicht weiter. Den Klimaschutzmaßnahmen ist damit nichts Gutes getan, wenn wir von einem Fahrverbot sprechen. Und das nochmal. Also ja. Unternehmensverantwortung, wie wird die aufgebaut, indem die Mitarbeitenden alle am gleichen Strang ziehen und es nicht darum geht, irgendwelches Regelwerk nur einzuhalten, sondern auch dieses Regelwerk wirklich umzusetzen, um dann kein Green- oder Ethics-Washing, wie auch immer du es sagen willst, zu betreiben. Und diese Verantwortungs- Annahmeprozess. Da war man schon, also da war mal die moralische Mitwirkungspflicht für manche schon zu weit. Also die moralische Mitwirkungspflicht war schon ein heiß diskutierter Punkt, weil moralische Mitwirkungspflicht heißt wirklich sich in die Pflicht nehmen lassen.
Du sagst, es hat nicht so viel gebracht, diese Verbote in den letzten Jahren, aber so große. Ist die Frage, ob es die gab. Der Kohleausstieg, ne, ist ja ein großes Verbot, was es, was ja auf dem Weg ist, oder Abschaltung der Atomkraftwerke. Also Wirkung hatte das ja schon, das sind ja politische Maßnahmen. Wie ist das denn bei politischen Kollektiven? Also wir haben ja jetzt über die Privaten gesprochen, über die privaten Kollektive, also die Firmen zum Beispiel. Welche Verantwortung hat die Politik? Die größte?
Ich glaube, da tue ich mir schon schwer, in der Frage die Frage zu beantworten. Also wir haben sozusagen ganz deutlich in den Empfehlungen ja geschrieben, dass wir von der Politik ein transparentes, kommuniziertes Konzept erwarten, das zukunftsfähig ist und nicht nur nach Wahlperioden unterteilt ist, sondern wirklich die zukünftigen Generationen ja mit hineinnimmt und XYZ. Also da haben wir sehr ausgefeilt ein Konzept gefordert. Ein umfassendes Konzept, das auch effizient und so weiter. Also primär, ich tue mich immer schwer mit der größten Verantwortung, weil es dann auch wieder Einzelne, die die Politik betreiben, aber ich würde schon sagen, die am meisten auch dem Vorsorgeprinzip entsprechen sollen. Also im Sinne von dieses für die Zukunft vorsorgen, also den Gedanken stark zu machen, das würde ich denen am meisten auf den Weg mitgeben wollen.
Es gab ja dann dieses Votum, was du schon gesagt hast, ne? Also sich ein paar Leute quasi enthalten haben oder gesagt haben, wir sehen das nicht ganz so wie diese allgemeine Stellungnahme. Was war deren Kritik?
Unterschiedlichster Natur, aber vor allem der moralische illiberale, also der illiberale Moralismus, so muss ich sagen, die halt das als zu moralisch aufgeladen sehen, wie wir das gemacht haben. Klar, wir sind appellativ, definitiv, Verantwortung ist oft appellativ. Wir haben aber den Range an Möglichkeiten der Politik ja aufgezeigt, von Anreizen, Geboten hin zu Verboten. Verboten von Luxusemissionen steht im Text.
Ah, hab ich
Ja.
übersehen. Okay, interessant, ja.
Genau, also wir haben es schön formuliert. Aber also, da bietet die Stellungnahme einiges. Aber die Schwierigkeit ist halt, sage ich, wer muss der Akteur sein? Und wir sind in dieser großen Transformation unterwegs und würden sagen, alle sind AkteurInnen. Und für viele ist das ein schwieriger Vergemeinschaftungsprozess.
Ah, interessant. Ja, weil ich hatte so das Gefühl auch, genau, wo du sagst, wir wollten nicht konkreter werden oder so, habe ich gedacht, aber gut, das mit den Luxusemissionen habe ich dann scheinbar nicht gesehen, weil ich dachte so, man kann sich doch vielleicht auf ein paar Sachen auch einigen, bei denen man dann sagen kann, okay, die können wir dann irgendwie dann doch konkretisieren oder da müssen wir dann vielleicht irgendwie als Gesellschaft sagen, na ja, was kann das sein? So, man, auch wenn es vielleicht schwer zu organisieren ist, aber sowas wie, man darf nur noch viermal im Jahr fliegen oder so. Das wird wahrscheinlich dich und mich nicht sonderlich betreffen, aber Leute mit Privatjets, ne, die irgendwie 30 Mal im Jahr fliegen oder so, die vielleicht schon. Oder man könnte sowas sagen wie, Kreuzfahrten sind ein Problem oder SUVs auch. Also da stellt sich ja auch die Frage nach der Ökonomie, also natürlich für die deutsche Wirtschaft ist es natürlich toll, wenn jemand SUVs kauft, für das Klima zum Beispiel schlecht und einen wirklichen großen Nutzen hat man nicht unbedingt, außer vielleicht, wenn man ja in einem Unfall ist, ist man ein bisschen besser verschont, aber nicht in dem Maße, in dem sie jetzt produziert werden. Also hätte man da noch mehr klar vielleicht reinschreiben können oder gab es da noch, vielleicht kannst du auch noch ein paar aufzählen, die ich vielleicht übersehen habe, was noch so konkrete Sachen wären, wo ihr sagt, das geht eigentlich gar nicht, oder das müsste eigentlich auf jeden Fall gemacht werden.
Also es geht beim Schwellenwertkonzept steht es vor allem, weil wir sagen also negativ, wir haben gesagt, wenn der meisten weg vom Schwellenwert ist, der muss am meisten berücksichtigt werden. Aber wir haben auch sozusagen die
Vom
positive Variante,
Schwellenwert
zum
der
Beispiel der
aus.
Mobilität, der
Okay.
Mobilität. Also wenn du Schwellenwert Mobilität sagst, ich muss alle befähigen, ÖPNV zu haben, um die Ziele zu erreichen, Luxusjachten und so weiter. Es wären dann natürlich nicht mehr, also wären weit genug vom Schwellenwert entfernt, um auch ein Verbot in Erwägung zu ziehen. Und das sieht man. Also Mobilität kann ja unterschiedlich sein, aber wir haben so ein Luxusjachten, Kreuzfahrten haben wir lang diskutiert, ob wir reinschreiben, SUVs haben wir lang diskutiert, ob wir reinschreiben. Aber wir haben dieses Denkmuster drin, um ganz klar zu sagen, also wenn der Schwellenwert so weit überschritten wird, muss auch ein Verbot in Betracht gezogen werden. Deswegen ist das Schwellenwertkonzept wirklich der tricky point, weil da geht es um das gute Leben. Und die Frage, gehört zu meinem guten Leben eine Luxusjacht? Gehört zu meinem guten Leben ein Swimmingpool? Gehört zu meinem guten Leben so und so viel Reisen pro Jahr per Flugzeug zu haben? Also, und das sind die Fragen, die ja mit einem guten Leben, also mit dieser Frage des guten Lebens mit einhergehen. Das ist die Frage, wo es dann die Frage von Lebenswandel und Lebensstil ja schon sehr angefragt ist. Es ist die Frage, was tue ich dagegen? Bei krassen CO2-Emissionen haben wir auch von Verbot geschrieben.
Wie kann man diese Schwellenwerte festmachen? Das stand doch, glaube ich, auch in der Kritik so ein bisschen drin, dass da nicht genug vielleicht Anleitungen gegeben wird, sondern sich so ein bisschen gesagt wird, wir brauchen irgendwie diese Schwellenwerte, aber ist das einfach ein gesellschaftlicher Aushandlungsprozess?
Genau, also es gehört zur prozeduralen Gerechtigkeit und das wäre dieser gesellschaftliche Aushandlungsprozess. Und da würde ich sagen, ist ja genau das, was jetzt unsere Aufgabe ist. Und das ist interessanterweise, dass ich ja zum Beispiel zum Bausektor gefragt werde, also dass die einzelnen Sektoren diese Schwellenwerte gern auch aushandeln wollen würden und überlegen wollen würden. Also von dem her ist, würde ich sagen, ist jetzt das, was als typische Stakeholder-Beteiligung ist, dass man sagt, wir haben eine Idee, ein Konzept und jetzt versuchen wir das wirklich in die Realität umzusetzen. Aber mit dem Schwellenwert werden wir immer wieder daran erinnert, dass es um die Frage des guten Lebens und des Genugs geht. Wann ist ein gutes Leben genug? Also was ist im Leben genug? Das ist natürlich eine wirklich sehr individuelle Frage, aber um diese Frage werden wir, wenn wir wirklich Klimaschutzmaßnahmen ergreifen wollen, nicht herumkommen. Und das ist, glaube ich, die Grundsatzbotschaft eigentlich, die wir schon versucht haben zu senden, aber das ist die schwierigste Botschaft ever, weil dann natürlich jeder gefragt ist, auch seinen Lebensstil, seine Ernährung, seine Mobilität, seinen Wasserkonsum und so weiter auch zu überdenken. Und das ist, also in dem Sinne, Aushandlungsprozesse, Beteiligungsprozesse, wir haben da Vorschläge gemacht, aber das ist das, wie jetzt die Stellungnahme auch umgesetzt werden sollte. Werden wir in Zukunft sicherlich immer wieder an verschiedensten Stellen auch anbringen. Interessant auch, wer uns jetzt nach der Stellungnahme gefragt hat, also verschiedene Sektoren. Wir werden das in verschiedenste Sektoren auch tragen. Und das geht's ja. Es ist oft so, dass wir Stellungnahmen schreiben und dann bei der KI-Stellungnahme ist es so ähnlich, da haben wir auch normative Leitlinien und jetzt werden wir von den einzelnen Sektoren gefragt, ja, wie setzen wir die denn um? So ist es bei der Klimagerechtigkeit auch. Von dem her, man kann das kritisieren. Es ist die Frage, ob 80 Seiten sind sehr Fließtext, nicht schon eh zu viel sind. Die meisten lesen nicht. Toll, dass du die ganzen Seiten gelesen hast. Respekt. Das begegnet mir sehr selten.
Muss ich scheinbar nicht aufmerksam meisten genug in manchen Teilen. Ja, aber.
Das Executive Summary sozusagen ist ja da, um die Leute abzuholen. Ja. Und ja, wir haben den Vorwurf bekommen, dass wir manchmal verschwurbelt schreiben. Vielleicht ist deswegen auch nicht alles bei dir angekommen. Das ist natürlich so ein Aushandlungsprozess. Also 24 Mitglieder schreiben eine gemeinsame Dissertation. Das meine ich damit schon. Also es ist manchmal auch verklausuliert, weil wir uns auf irgendwas einigen wollten. Auch dieses Wille, das beste Argument. Und ich glaube, wenn wir nur länger Zeit gehabt hätten, hätten wir es vielleicht sprachlich nur besser bereinigen können. Den Kritikpunkt kann ich voll aufnehmen. Da hätten wir noch mehr dran setzen können. Aber die Amtszeit endet. Und da ist auch was abzuschließen, muss man ganz deutlich an dem Punkt sagen.
Was mich noch interessieren würde, also es kommt ja durch, wenn zum Beispiel auf der privaten Ebene dann gesagt hat, ja, die Menschen leben halt in einem gesellschaftlichen Zusammenhang, man kann nicht irgendwie alleine das Klima retten. Was ja nicht so ganz im Zentrum von dem Text steht, aber immer mal so anklingt, ist an sich der Kapitalismus, das Wirtschaftssystem, die Wachstumsideologie und sowas. Man könnte ja auch als Ethikrat sowas sagen wie, na, das ist das eigentliche Problem, das wir haben. Also das ist eigentlich die Ursache. Da haben wir hier in den letzten Folgen auch drüber geredet. Gibt es ne, unterschiedliche Ansichten dazu? Ist es das Anthropozän? Ist es das Kapital? Ist es die Industrialisierung? Wann fängt das an, ne? Dieses große Problem, mit dem wir uns jetzt beschäftigen? Warum hat man nicht da stärker einen Fokus drauf gelegt oder dann zum Beispiel nochmal sich mit einer Postwachstumsgesellschaft oder so beschäftigt?
Haben wir lang diskutiert. Wir sind dann bei unseren Gebieten geblieben. Wirtschaftswissenschaftler haben wir auch nicht mehr integriert. Man merkt dann einfach Zurückhaltung, nicht in Gebiete zu gehen, wo wir nicht die Fachexpertise haben. Aber es ist ja angedeutet im Text, dass es die Frage des weiteren Wachstums ja schon eine grundsätzliche Frage ist, die angegangen werden muss. Ob sozusagen unser Wachstumsgedanke an sich nicht auch problematisch ist. Steht im Text. Also so haben wir versucht, sozusagen das Thema aufzuspießen, aber da kommen wir einfach an die Grenzen und ich finde da, die Wirtschaftsweisen werden dann gefragt. Also Kompetenzen sollten bei den Räten oder Organisationen sein, die hier die Fachexpertise haben. Also es ist angedeutet im Text und unsere Position, denke ich, ist doch deutlich in dem Sinne, dass wir sagen, also keine Deindustrialisierung, also in diese Tröte tröten wir nicht, aber deutlich unsere Frage an, ist dieses übermäßige Profitmaximierung, Gewinnorientierung wirklich mit den Klimaschutzmaßnahmen in Einklang zu bringen. Den Text findet man im Text.
Ja, interessant. Da könnte man ja mal drüber nachdenken, ob man nicht so Ethikrat Positionen immer besetzen muss, vielleicht in jedem Jahr, dass man sagt, wir brauchen mindestens einen Wirtschaftswissenschaftler, eine Politikwissenschaftlerin oder so. Ja.
Haben wir jetzt auch gefordert, sage ich ganz
Ah, okay.
ehrlich. Haben wir gefordert, wir haben gesagt, es braucht noch mehr unterschiedliche Wissenschaften. Haben wir gemacht. Also einfach aus Selbstreflexion heraus.
Letzte Frage zur Stellungnahme noch. Kann man sagen, vielleicht auch personalisiert, welche so philosophischen Positionen sich da eigentlich so gestritten haben? Also kann man da irgendwie was sagen, dass man sagt, ja, hauptsächlich haben sich da bei uns, weiß nicht, der Utilitarismus gegen die Deontologie gestritten oder hauptsächlich ging es um Habermas gegen ich weiß nicht wen. Gab es da so bestimmte Knackpunkte oder so?
Ich glaube, es ist der Knackpunkt immer, wie weit wir ausholen. Der Knackpunkt ist, fangen wir bei Aristoteles an? Ja, nein. Wir haben uns diesmal in der Stellungnahme bewusst einfach moderne Klimagerechtigkeitskonzeptionen genommen. Und das ist immer der Knackpunkt. Also wie weit gehe ich zurück? Was sind meine Quellen? Und wir haben sozusagen den Klimaethikdiskurs der letzten 30 Jahre abgebildet. Das ist eigentlich oft der Streitpunkt. Kein schlechter Streitpunkt, weil man sich wieder seine eigenen Quellen vergewissert. Aber in dem Punkt haben wir uns gesagt, die Aufgaben liegen so sehr in der Zukunft und wir machen ja Struktur und Tugend. Also wir haben ja beides an ethischen Elementen drinnen. Also die Frage, wie verhalte ich mich besser und wie muss ich die Strukturen ändern, dass wir eigentlich gedacht haben, wir hätten genug Gerechtigkeitsethisches herausgearbeitet. Aber da kann man immer sagen, da fehlt was. Das ist also eher sozusagen, wie weit gehen wir zurück, um dann für die Zukunft gerüstet zu sein. Das ist dann so typischer Streitpunkt.
Und hättest du vielleicht noch für unsere Hörerinnen und Hörer so neben eurem Papier vielleicht einen Lektüre-Tipp zu diesem, ja, zur Klimagerechtigkeit, zur Klimaethik? Gibt es irgendwen oder irgendeinen Text oder so, der dich da besonders beeindruckt hat?
Also ich habe den Gardiner gern gelesen immer, also in seinen Anfängern mit dem moralischen Sturm, der die sagt, also wir befinden uns in einem moralischen Sturm und es gelingt uns nicht, ja, auf den Schiffsmasten zu klettern und wirklich in die Zukunft zu schauen. Das hat mich immer sehr, ich habe immer gedacht, ich muss auf diesen Schiffsmasten kommen, um in die Zukunft zu schauen. Also das Gardiner, moralischer Sturm, in verschiedenen Schriften von ihm, das hat mich am meisten eigentlich geprägt, den Überblick zu gewinnen und ein Konzept vorzuschlagen, das nicht nur Gerechtigkeitsfragen beinhaltet, sondern auch nochmal die Lebensstilfrage adressiert, also diese Verknüpfung von Gerechtigkeit und gutem Leben. Das war mir ein sehr, sehr wichtiger Punkt.
Okay. Ja, vielleicht erstmal so viel zu eurer Stellungnahme. Genau, die findet man online und ist auf jeden Fall sehr spannend, wie ihr dazu gekommen seid. Was wäre denn, ach so, am Ende frage ich immer, passt das eigentlich gerade bei? Das muss ich mal überlegen. Was ist denn an sich gerade, das ist immer hier die letzte Frage, ja, so die Forschungsfrage, die dich am meisten umtreibt gerade, ist es wahrscheinlich jetzt nicht mehr die Klimaethik, sondern schon irgendwas anderes.
Ja, ich bin im KI-Forschungsverbund gerade unterwegs und wir machen ganz viel KI-Forschung und Medizin und mich treibt um, wie viel muss erklärt werden, dass der Patient, die Patientin Vertrauen gewinnt in die KI? Das ist momentan die Forschungsfrage, die mich sehr umtreibt in dieser KI-Forschung. Und na, ich bleibe doch der Klimaforschung schon insgesamt treu, weil wir ein Klimaresilienzzentrum haben an der Universität Augsburg und da natürlich auch viel darum geht, wie wir normativ unsere Ziele festlegen. Ich bin sozusagen eher im Normativen unterwegs und frage, ob Klimaresilienz die beste Strategie ist, mit den Klimafolgen umzugehen. Also das ist auch eines, wo ich sehr, also ist Resilienz der Weg für die Zukunft? Oder ist es nicht sozusagen neben Resilienz nicht auch die Ursachenvermeidung? Also lügen wir uns da nicht ins eigene hinein, indem wir mit Resilienz alles sagen, es wird schon und wir schaffen das schon. Also das, ja, und vieles andere. Ich bin als Theologin da wirklich auf vielen unterwegs und macht sehr viel Spaß.
Alles klar. Dann, ja, haben wir viel gesprochen. Vielen Dank, Kerstin, dass du mir Rede und Antwort gestanden hast mit meinen ganzen verschiedenen
Super.
Fragen.
Super. Ja, vielen Dank für die tollen Fragen. Vielen Dank, dass du es gelesen hast. Wie gesagt, begegnen mir selten, deswegen mein Herz freut sich, weil es ist ja oft so, dass man denkt, oh, da hätten Sie mal bitte nachlesen können, dann wird das schon. Genau, aber so ist es einfach. Das lernt man da, merke ich schon. Da bin ich jetzt mittlerweile sehr abgebrüht und denke mal, steht im Text.
Ja.
Aber so, genau,
Also
sage ich ja dann.
gerne, gerne wieder, das war ein großer Spaß und interessiert mich natürlich, was der Ethikrat weitermacht. Wahrscheinlich sind dann wir nicht beim nächsten Mal eventuell dann dazu, aber vielleicht auch doch.
Mal
Genau,
schauen.
sehr, sehr spannend. Also wäre auf jeden Fall, glaube ich, für diesen Podcast immer ein interessantes Thema, wie diese Stellungnahmen zustande kommen. Ja. Und wir anderen hören uns hier in der nächsten Woche wieder. Bis dann. Geister ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter. Und wenn ihr euch vorstellen könntet, ihn finanziell zu unterstützen, dann schaut mal nach auf steadyhq.com/geister. Ab 3 € im Monat erhaltet ihr jeden Monat eine Extrafolge und könnt Teil unseres Lesekreises sein. Schaut gerne mal vorbei. Hier waren Geister. Wir reden über Philosophie. Lasst euch nicht verjagen.